NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Dezember 1895. Der Geburtstag der Psychoanalytikerin Anna Freud.
Sommer 1956. Ein dunkler Rolls-Royce hält vor einer weinberankten Backsteinvilla in London. Aus dem Wagen steigt eine Blondine in einem Trenchcoat. Das Gesicht hinter einer Sonnenbrille verborgen, die platinblonden Haare unter einem Schlapphut. Es ist Marilyn Monroe. Die bekannte Schauspielerin aus den USA sucht Hilfe bei Anna Freud, der bekannten Psychoanalytikerin. Hollywoods Sexgöttin ist schon in viele Polster von Psychoanalytikern gesunken. Weich gefallen ist sie nie. Sie gilt als hysterisch am Set, hemmungslos im Bett und hin und her gerissen zwischen den Erwartungen anderer und eigenen Sehnsüchten. Anna Freud lässt Marilyn Monroe erzählen. Von ihrer Kindheit im Waisenhaus, von Vergewaltigungen, die sie traumatisiert haben. Die 60-jährige erfahrene Psychoanalytikerin weiß, wie stark die Macht der Erfahrungen ist.
Die Psychoanalyse ist dafür bekannt, um Freuds eigene Worte zu gebrauchen, dass sie im Erwachsenen das fast unverändert fortlebende Kind aufgezeigt hat und auch gezeigt hat, wie sehr das Leben des Erwachsenen von den Erlebnissen der Kindheit beherrscht ist.
Das Leben rückt näher und ich will nur noch sterben.
Notiert Marilyn Monroe 1956 nach einem Jahr Psychoanalyse auf einem Stück Papier.
Angst entsteht ja, wenn ich in meiner Persönlichkeit nicht mehr den Konflikt zwischen meinen Bedürfnissen und dem, was die Gesellschaft von mir erwartet, lösen kann. Und um diese Angst zu lindern und trotzdem dabei handlungsfähig zu bleiben, greife ich auf Abwehrmechanismen zurück.
Erklärt Eva Bönninger, Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke.
Ich glaube, es ist immer dann sinnvoll, sich in eine psychotherapeutische Behandlung zu begeben, wenn diese Abwehrmechanismen, die ich als Kind entwickelt habe, wenn die mir als Erwachsener im Weg stehen.
Nicht, obwohl wir die ersten Lebenseindrücke vergessen, sind sie wichtig und fast allmächtig, sondern weil wir sie vergessen haben. Wenn wir sie erinnern, nehmen wir ihnen die Macht. Und viele Menschen wissen heute, dass es die Aufgabe der analytischen Behandlung ist, die Kindheit des Einzelmenschen wieder in seiner Erinnerung herzustellen und ihm dadurch erst die Möglichkeit zu geben, ein freier Erwachsener zu werden.
Wie frei kann jemand werden, dessen Vater Sigmund Freud heißt und als Entdecker des Unterbewusstseins gilt? Dem Begründer der Psychoanalyse, der die menschliche Seele mit all ihren schattigen Plätzchen ausleuchtet, sorgfältig, aber auch skrupellos. Anna Freud kommt am 3. Dezember 1895 in Wien zur Welt. Sie ist das sechste und jüngste Kind von Sigmund Freud und seiner Frau Martha. Anna ist ein lebhaftes Kind und pumperl gesund, wie man in Wien sagt.
Was das Kind zwischen dem ersten und dem fünften oder sechsten Lebensjahr zu lernen hat, ist eine größere Anforderung, als sie je im Leben wiederkommt.
Anna wird eine gute Schülerin, klug, ehrgeizig, aber auch einsam. Ihre Freunde sind dicke Schmöker, am liebsten liest sie Karl May. Das Nesthäkchen konkurriert mit seinen Geschwistern um Aufmerksamkeit.
Anna Freud stand auch als Kind immer schon in großer Konkurrenz zu ihrer Schwester Sophie Freud, die tatsächlich auch das Lieblingskind des Vaters gewesen sein soll. Und das scheint sehr an ihr genagt zu haben.
Nie wieder wird von der Entwicklung eines Menschen gleich viel verlangt. Es geht nicht ohne Kampf. Und das gehört zu den Mythen von der glücklichen Kindheit, dass die Kindheit nicht so glücklich ist. Dass jeder Schritt auf diesem Weg erkämpft werden muss.
Also letztendlich ist Kindheit für Kinder harte Arbeit.
Ergänzt Kinder- und Jugendpsychiaterin Eva Bönninger.
Sie müssen in der Zeit viele Konflikte lösen und auf der Lösung des Konfliktes setzt dann die Entwicklung der nächsten Stufe an.
Anna Freud kämpft gegen ihren Körper. Dabei ist sie zu einem hübschen Teenager herangewachsen. Trotzdem versteckt sie ihre Figur in bodenlangen Dirndeln. Sie hungert bis zum Umfallen und strickt wie ein Teufel. Vater Sigmund Freud macht sich Sorgen um seine Jüngste und ihre Libido. Er ist überzeugt, dass das im Schoß ruhende Strickzeug nur dazu dient, das als unzureichend empfundene weibliche Genital zu verstecken. Anna muss zur Kur.
Lieber Papa, mir geht es hier gut. Ich gebe mir Mühe, bis zum Herbst so gesund zu werden, als es in der kurzen Zeit eben geht. Ich nehme auch zu, bin schon ganz dick und fett.
Schreibt Anna im Sommer 1910 an ihren Vater. Doch der sorgt sich nicht nur um ihre Essstörungen. Der Psychoanalytiker ist überzeugt, dass eine wichtige seiner Theorien zutrifft auf seine Tochter, die des
sogenannten Ödipus-Konfliktes, in dem das kleine Mädchen heiß verliebt in den Vater ist und der kleine Junge heiß verliebt in seine Mutter ist.
Auch Sophie Freud, Enkelin von Sigmund Freud, bescheinigt ihrer berühmten Tante später:
Sie war bestimmt in einen Vater so verliebt, wie man nur verliebt sein kann. Da bin ich sicher.
Tatsächlich setzt Anna alles daran, ihrem Vater zu imponieren. Sie will seine geistige Gefährtin werden und sich hierzu in die Psychoanalyse einarbeiten. Zunächst wird sie Volksschullehrerin und sie verliebt sich zum ersten Mal, allerdings in eine Frau. Es wird nicht die letzte sein, wie sich ihre Nichte Sophie später erinnert.
Sie hat sich in mehrere Frauen verliebt. Ich weiß nicht, ob sie ihren Mann geliebt hat, außer ihren Vater natürlich.
I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Um ihrem Vater nahe zu sein, begibt sich Anna bei ihm in die Analyse. Das sichert ihr zumindest zeitweise seine volle Aufmerksamkeit. Sie schreibt ihm auch ihre Träume und deutet sie selbst. Eva Bönninger.
Das würde man heute nicht mehr akzeptabel finden. Letztendlich ist das familiäre Verhältnis, also Vater-Tochter-Verhältnis, für eine Psychoanalyse sehr, sehr ungünstig. Denn letztendlich ist ja die Aufgabe von Anna Freud gewesen, den Ödipus-Konflikt mit ihrem Vater zu lösen.
Doch das Vater-Tochter-Verhältnis von Anna und Sigmund Freud wird immer enger. Anna schlüpft in alle erdenklichen Rollen. Sie wird seine Sekretärin, Assistentin, Managerin und später Pflegerin. Sie reist zu Kongressen, um im Namen des an Gaumenkrebs erkrankten Vaters Vorträge zu halten. Sogar frauenfeindliche Ergüsse ihres Vaters zur naturgegebenen Minderwertigkeit des weiblichen Geschlechts führen sie zum Rednerpult. Aber sie praktiziert auch selbst in Wien.
Anna Freud war ja weder eine Medizinerin noch eine klassisch ausgebildete Psychoanalytikerin, sondern hat sich, wir wissen ja, in der Arbeit mit ihrem Vater zusammen angeeignet. Und das ist natürlich sehr beeindruckend.
1927 erscheint Anna Freuds erstes Buch, Einführung in die Technik der Kinderanalyse.
Kinderanalyse war zu ihrer Zeit einfach noch kein Thema überhaupt. Die Analyse an sich war ja gerade erst entdeckt. Also ich glaube, dass für Anna Freud einfach diese Erfahrungen als Grundschullehrerin sehr wertvoll waren, einfach weil sie da diese pädagogischen Fähigkeiten erworben hat.
Anna Freud legt die Kinder für die Analyse nicht auf die viel zitierte Couch.
Anna Freud hat sich den Kindern genähert, indem sie mit den Kindern gespielt hat. Das war meistens das freie Spiel, in dem die Kinder Material zur Verfügung hatten, Rollenfiguren und letztendlich ihre Konflikte im Spiel ausdrücken konnten, es dadurch zu einem geteilten Thema geworden ist zwischen Anna Freud und dem Kind und die Bearbeitung der Konflikte der Kinder im Spiel stattgefunden hat.
Im Arbeitszimmer ihrer Villa in London verwickelt die Psychoanalytikerin auch ihre prominente Patientin Marilyn Monroe in ein kleines, subtiles Spiel. Um sich Erkenntnisse über die Triebnatur der schwer depressiven Diva zu verschaffen, legt Anna Freud drei kleine Glaskugeln vor ihr auf den Tisch. Im Gespräch schubst die Monroe die Murmeln immer wieder in Richtung ihrer Therapeutin. Anna Freud deutet dies, dass die Schauspielerin sich in ihrem Unterbewusstsein nach einer Beziehung zu einer Frau sehnt. Sie selbst lebt schon lange in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Ihre Lebensgefährtin ist Dorothy Burlingham, Millionenerbin des amerikanischen Juweliers und Glaskünstlers Tiffany. Mit ihr gründet Anna Freud, die 1938 vor den Nazis aus Wien geflohen und nach England emigriert war, die Hampstead Nurseries, ein Heim für Kriegskinder und Kriegswaisen.
Sie war ja ganz entscheidend daran beteiligt, die Lebensverhältnisse von Kindern zu verbessern. Sie hat zum Beispiel im Kontext Schule sich damit befasst, wie müssen Verhältnisse sein dafür, dass das Kind von sich aus lernen möchte.
Anna Freud verknüpft psychoanalytische Erkenntnisse mit sozialen Komponenten und sucht hierfür neue Lösungsansätze.
Und genauso hat sie es auch in der Versorgung von Kindern in Krankenhäusern gedacht, dass sie gesagt hat, wie müsste denn ein Krankenhaus aussehen oder wie müsste eine Kinderklinik aussehen, wenn sich die Versorgung an den Bedürfnissen des Kindes orientiert und nicht an den Abläufen, wie sie notwendig sind, um kranke Kinder zu versorgen. Da war sie eigentlich so die Erste, die die Bedürfnisse der Kinder für wichtig gehalten hat.
Die Gesellschaft von Kindern, glaubt Anna Freud, nütze auch Marilyn Monroe, dem Nervenbündel aus Amerika, das Schlaftabletten und Aufputschmittel vorzugsweise mit Champagner schluckt. Die Psychoanalytikerin nimmt die kinderlose Schauspielerin mit zu ihren kleinen Schützlingen. Marilyn Monroe scheint sich etwas zu fangen und kehrt zurück nach Hollywood, um weiter Filme zu drehen. Anna Freud hat ihr versichert, nicht verrückt zu sein. Die Psychoanalytikerin ist überzeugt, dass das exzentrische Benehmen des Stars, das Filmregisseure am Set zur Weißglut treibt, lediglich ein Betteln um Aufmerksamkeit ist. Ein Schrei nach Zuwendung, eben das einsame Heimkind in ihr. I wanna be loved by you, just
you, nobody else but you. Wann soll was geschehen? Welche Einflüsse fördern die Entwicklung? Welche verhindern sie? Was kann man ändern? Und was ist jenseits der menschlichen Möglichkeiten zu ändern? Ich glaube, dass in dieser Richtung die Aufgaben der Zukunft liegen.
Was brauchen die Kinder, um gut groß werden zu können, um ihre Konflikte zu lösen, um letztendlich die Ich-Entwicklung so zu gestalten, dass ein kompetenter Erwachsener am Ende steht?
Anna Freud bleibt die engste Vertraute ihres schwerkrebskranken Vaters Sigmund Freud, pflegt ihn bis zu seinem Tod im Jahre 1939 in ihrem Haus. Danach tritt sie sein Erbe an und sorgt für die Verbreitung seiner Schriften. Parallel dazu institutionalisiert sie die kinderanalytische Ausbildung. Die von ihr gegründete Hampstead Klinik in London, die sie bis zu ihrem Tod 1982 leitet, entwickelt sich zu einem international renommierten Lehrinstitut. Ihr Mitte der 1930er Jahre erschienenes Buch »Das Ich und die Abwehrmechanismen« wird noch heute aufgelegt. Ein Klassiker, in dem Anna Freud der Annahme widerspricht, dass sich Psychoanalyse ausschließlich mit dem Unterbewusstsein beschäftige. Anna Freud widmet ihr ganzes Leben dem intellektuellen Abenteuer, zu dem ihr berühmter Vater aufgebrochen war. Ihre Nichte Sophie Freud ist überzeugt.
Es tat Tante Anna nicht leid, dass sie so viel ihres jungen Lebens ihrem Vater gewidmet hat. Nicht eine Sekunde hat ihr das leid getan. Ja, sie hat gesagt, sie fühlt, sie hat ein gutes Leben.
Im Gegensatz zu Marilyn Monroe. Die von Selbstzweifeln zerfressene und suchtkranke Schauspielerin können weder Anna Freud noch andere Seelenärzte retten. Und selbst die Rolle, die ihr vermutlich am meisten gelegen hätte, darf die Monroe nicht spielen. Die Hysteriepatientin Cecilie in dem Film Freud. Marilyn Monroe findet das Angebot ehrenvoll, doch ihr Analytiker Ralph Greenson redet es ihr aus. Er ist ein Freund von Anna und Anna war ganz und gar dagegen, dass sich Hollywood mit ihrem Vater beschäftigt und das Thema Psychoanalyse auf die Leinwand bringt. I wanna be loved by you, the deedly 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 dum, boop boop
doop. Im Zeitzeichen erinnerte Steffi Tenhaven an Anna Freud, die heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.